Herzlich willkommen, liebe KollegInnen, zu Derma at Home im Dezember. Und Sie wissen, die Tradition verlangt das von uns. Im Dezember gibt es die Nikolausveranstaltung bzw. das Adventsquiz. Mehr dazu gleich. Wir, Sascha Gerdes und ich, Uli Mrowiec, begrüßen Sie ganz, ganz herzlich zu diesem besonderen Event, zu dieser besonderen Ausgabe von Derma at Home. Und die, die uns ja schon länger folgen und auch fleißig dabei sind, unsere Sendung live zu hören, vielleicht auch später im Video nachzuschauen und spätestens beim Hören des Podcasts wissen, am Ende des Jahres gibt es ein kleines Quiz. Sie können etwas gewinnen und gefragt wird über die Sendung des vergangenen Jahres. Und das haben wir wieder einmal für Sie vorbereitet. Und wenn ich die erste Folie einmal zeigen darf, gibt es natürlich wie immer ein paar Spielregeln. Die erste Spielregel ist ganz, ganz wichtig. Bitte registrieren Sie sich eindeutig im Chat mit Ihrem vollen Vor- und Nachnamen. Das dient natürlich dazu, dass wir bei der Gewinnerermittlung Sie auch tatsächlich eindeutig identifizieren können und nachher nicht eineiige Zwillinge mit gleichem Namen haben, über die wir uns streiten müssen. Die Fragen, die Antworten, viel besser gesagt, die geben Sie dann auch bitte in Ihre Chatfunktion ein. Und wir haben hier im Hintergrund im Studio eine juristische Person und die überwacht die Eingänge. Und es zählt immer die erste richtige Antwort, die bei uns auf dem Computer im Chat sichtbar ist. Die zweite und die dritte werden aber auch registriert, denn wir haben drei Preise. Ich zeige Ihnen gleich mehr dazu. Und wer am Ende die meisten richtigen Treffer hat, gewinnt. Wir haben 10 Fragen für Sie. Warum nicht 11, erläutere ich Ihnen gleich. Und wer bei den 10 Fragen die richtigen Treffer hat, der gewinnt. Und haben wir einen Gleichstand, dann haben wir noch eine Stichfrage, eine Art Losfrage. Und das ist sozusagen wie bei einem Buzzern. Die erste Antwort, die dann im Chat auftaucht, die ist gleich die, die den Gewinner ermittelt. Ja, was können Sie gewinnen? Wie immer etwas Schönes. Und das wird Ihnen natürlich dann auch zeitnah zugeschickt. Der erste Preis ist ein großer Präsentkorb. Wer im Kiel zu Hause ist, der kennt den Schlemmermarkt Freund. Das ist bei uns eine Institution. Und von dem Schlemmermarkt Freund ist dieser große Präsentkorb. Und so ein bisschen versteckt im Hintergrund ist auch noch ein Weinpräsent. Und das findet sich ohne Schlemm, nur zum Weingenießen, ganz unten rechts als dritter Preis. Ich weiß nicht, ob Sie es lesen können. Da steht drauf, so mogt wie dat. Das ist natürlich typisch Plattdütsch und heißt, so machen wir das. Und das ist ein ganz berühmter Schleswig-Holsteiner Wein. Sie sehen zweimal weiß, einmal rosé. Und dieser Wein, der ist ganz, ganz speziell diesmal auch für Sie. Und in der Mitte ist etwas aus unserer Nachbarstadt Lübeck, nämlich ein Präsentkorb mit dem Lübecker Rotspron. Das hat eine lange Tradition, die will ich gar nicht Ihnen jetzt noch historisch beibringen. Schauen Sie es nach, wenn Sie Lust dazu haben. Aber ich denke, das sind drei attraktive Preise, die Sie bei Derma at Home heute gewinnen können. So, die Krönung der Gewinner findet in der Winner's Corner statt, am Ende der Veranstaltung, na klar. Aber bevor wir jetzt in Medias Res gehen, möchte ich gerne nochmal auch im Namen von Sascha Gerdes und dem gesamten Team ein ganz, ganz großes Danke an unsere Sponsoren im Jahr 2025 stellen. Die Firmen Almiral, Bristol-Myers Squibb, Novartis und UCB haben uns in hervorragender Weise unterstützt, dass wir diese aufwendige Studiotechnik und die Technik, überhaupt auch gute Tontechnik für den Podcast später, sowie natürlich die Einladung der ReferentInnen bewerkstelligen können. Und das ist ganz wichtig, alle 4 haben uns die Unterstützung einer komplett themenunabhängigen Fortbildung ermöglicht. Wir, Sascha Gerdes und ich, mit natürlich auch Vorschlägen von Ihnen, bestimmen die Themen. Und Sie wissen, wir haben sehr ungewöhnliche Themen bei Derma at Home, die Sie auf den Kongressen, wenn überhaupt, dann ganz selten und vielleicht in einem ganz kleinen Raum finden. Also nochmal hier ein ganz herzliches Dankeschön und wir hoffen, dass wir mit allen von Ihnen auch dann weiter ins neue Jahr gehen können. Aber ich kann Ihnen schon verraten, es werden wahrscheinlich sogar ein Sponsor mehr werden. Also, damit hoffe ich, Ihre iPads, Ihre Smartphones, Ihre Computer sind ready, ready to go. Und wir fangen einmal an mit einer Testfrage. Eine Warmwernfrage, damit Sie auch die, die noch nicht mitgemacht haben, wissen, wie es funktioniert. Und ich kann Ihnen jetzt schon verraten, die Fragen sind gemischt. Es gibt ganz einfache. Es gibt richtig knifflige und es gibt auch ein paar Fangfragen. Und wenn Sie mal merken oder denken, dass Sie vielleicht so etwas wie nichts oder gar nichts oder keines reinschreiben müssen, dann scheuen Sie sich bitte nicht, das zu tun. Es könnte die richtige Lösung sein. So, Frage 0. Was sehen Sie auf diesem Bild? Finger gespitzt, eingetippt in die Chatfunktion. Ich höre aus dem Hintergrund dann, wenn die erste richtige Antwort eingegangen ist. Sascha, spannend heute.
Ja, es ist spannend. Ich gucke mal hier mit auf dem iPad und da ist es schon. Regine Gläser ist wieder dabei.
Das ist also richtig.
Ist noch nicht genau, aber
ja. Sesel 24, ein urtikarieller Dermographismus. Genau. Ne? Das andere wäre ja schon die Diagnose dahinter. Aber hier ist tatsächlich nur ein urtikarieller Dermographismus zu sehen. Das kam super schnell, ganz, ganz toll. Also Sie merken schon, es kommt hier auch sehr tatsächlich darauf an, was Sie sehen und nicht, was dahinter steckt. Also ein bisschen Aufmerksamkeit. Und dann würde ich sagen, starten wir mit der ersten Frage. Und die erste Frage, die richtet sich natürlich in Bezug auf das, was wir im ersten Vortrag des Jahres zum systemischen Lupus erythematodes von Dr. Arias aus Hamburg gelernt haben. Und ich habe Ihnen zwei Bilder nochmal aus seinem Vortrag rauskopiert. Das eine, dass wir uns immer vergegenwärtigen, dass beim systemischen Lupus erythematodes das Fünfjahresüberleben und das Gesamtüberleben tatsächlich an der Lupus nephritis hängt. Das heißt, das rechtzeitige Erkennen, das rechtzeitige Weiterleiten zum Nephrologen, Rheumatologen oder wer immer sich in ihrem Umfeld mit der Lupus nephritis beschäftigt, sichert Überleben. Und auch natürlich die Therapie, das Therapie-Monitoring ist hier extrem wichtig. Und Sie sehen die Kaplan-Meier-Kurven von PatientInnen mit systemischem Lupus. Oben die gestrichelte Kurve, die gut verläuft, ohne Lupus nephritis und die darunter mit Lupus nephritis. Und Sie sehen, die fällt dann vor allen Dingen so ab Jahr 4 deutlich steil nach unten, sodass ab Jahr 5 nur noch etwa 50% der Menschen mit dieser Komplikation am Leben sind. Also ganz, ganz wichtig. Und dann habe ich Ihnen nochmal mitgebracht, wie können Sie sozusagen dieses Treat-to-Target, was heute in den Leitlinien auch verankert ist, sich gut merken, nun mit dem Basic- oder Basic-Konzept. Und das geht über Knochenschutz mit der natürlich Vitamin-D-Supplementation bei erniedrigtem Vitamin-D-Spiegel los. Dann die medikamentöse Therapie eigentlich immer zunächst einmal mit Hydroxychloroquin, anfänglich 200 Milligramm pro Tag. Dann über den Sonnenschutz, vor allen Dingen für alle die, die UV-Empfindlichkeit haben. Da ist Aufklärung wichtig. Und leider müssen sich die Betroffenen ja die Lichtschutzprodukte selber kaufen, nicht verordnungsfähig. Dann natürlich den Impfschutz, möglichst vor Therapie. Und das schließt auch die Influenza-Impfung mit ein. Ich bin erschreckt, wenn ich sehe, wie wenig Menschen gegen Influenza geimpft sind im Moment bei der drohenden Pandemie oder Epidemie. Und dann C, endet das mit dem kardiovaskulären Risiko. Und da heißt es hier schön, Risikofaktoren suchen und modifizieren, also behandeln. So, aber die Frage ist eigentlich eine andere, die mehrfach während des Vortrags gestellt wurde. Und hier ist sie. Welcher Autoantikörper ist beim SLE immer erhöht? Ich sehe schon Nummer eins. Das fängt gut an.
Genau, jetzt kommen auch die nächsten schon herein. Also wir haben mindestens die drei ersten
hervorragend
schon gefunden.
Jury, können wir weitermachen?
Wir können weitermachen. Namentliche Eingabe im System hat nicht geklappt.
Bei allen oder nur bei wenigen? Also wir haben hier, sehe ich gerade im Chat, ABD. Das können wir leider nicht gelten lassen, weil wir keinen Vollnamen und Sesel.24 ebenfalls nicht. Bitte melden Sie sich noch über Ihren richtigen Namen im Chat an, damit wir auch wirklich Sie zuordnen können. Denn sonst müssen wir Sie leider, leider vom Quiz ausschließen. Das hatte ich am Anfang gesagt. Vollnamen, Vor- und Nachname sind ganz, ganz wichtig. Gut, aber wir haben die richtige Antwort für den ersten Vortrag. Jetzt übergebe ich für den zweiten an Sascha.
Sehr gut. Wir machen weiter. Im Februar des Jahres war mal wieder, muss man sagen, ein Dauergast bei uns, der netterweise ja immer die atopische Dermatitis bei uns referiert. Und so auch in diesem Jahr, Herr Professor Werfel aus Hannover, hat uns das Update zur AD 2025 präsentiert. Und er ist nochmal auf die aktuelle Leitlinie eingegangen, die ja auch im JDDG in 24 dann publiziert wurde, auf der AWMF-Seite ja schon länger abrufbar ist, und hatte auch nochmal auf das Stufenschema der Therapie der atopischen Dermatitis hingewiesen. Stufe 1 bleibt dabei bei trockener Haut die topische Basistherapie und die Vermeidung von Trigger oder das Vermeiden von Triggerfaktoren. Und in der Stufe 2 kommen dann die topischen Therapeutika dazu. Und es ist nochmal explizit darauf eingegangen worden, dass natürlich die topischen Glukokortikosteroide das First-Line-Medikament sind für die topische Therapie. Und wenn natürlich besondere Lokalisationen, empfindliche Körperlokalisationen betroffen sind oder auch Unverträglichkeiten vorherrschen oder man in eine Erhaltungstherapie gehen will, dann sind natürlich auch die topischen Calcineurin-Inhibitoren weiterhin Mittel der Wahl bei der topischen Therapie der AD. Und in Stufe 3 bei den mittelschweren Beschwerden, Ekzem, da haben wir ja mittlerweile viele Systemtherapien zur Verfügung. Es sind mittlerweile ja 4 Biologika, 3 JAK-Inhibitoren und das Cyclosporin ist formal ja auch noch zugelassen für schwere Neurodermitis. Und das kommt dann als Add-on-Therapie in der dritten Stufe hinzu. Die UV-Therapie wird auch noch genannt, aber eher im Erwachsenenalter. Die Mehrzahl der Betroffenen ist ja im frühen Kindesalter oder Kinder- und Jugendalter betroffen. Da sind UV-Therapien weiterhin nicht so häufig angewandt. Und die Frage zu diesem Thema bezieht sich auf die Lokaltherapie. Hier lesen Sie sie. Ab welchem Alter ist Pimecrolimus topisch bei der AD zugelassen? Das war sicherlich eine Neuerung, die uns alle sehr gefreut hat. Dass wir, und das war heute gerade Thema bei uns in der Klinik wieder, jetzt bin ich gespannt, ob gleich die Antworten kommen und wir gucken schon mal rein. Wir müssen nur noch ABD zuordnen können, aber auch der erste Vollname kommt richtig herein und wir haben viele richtige Antworten oder einige richtige Antworten dabei, auch einige falsche. Nämlich Pimecrolimus ist mittlerweile ab 3 Monaten zugelassen in der Behandlung der atopischen Dermatitis. Und das ist ja wirklich, wirklich sehr dankenswert, weil man auch den Eltern nicht mehr lange erklären muss, dass man jetzt so eine Therapie durchführen muss, sondern man kann sagen, es ist ganz offiziell zugelassen ab 3 Monaten und Sie können Pimecrolimus in der Versorgung der AD einsetzen. Und
es tut mir hier sehr leid für ABD, aber vielleicht schreiben Sie sonst noch mal bitte an uns, wer Sie sind, weil wir müssen Sie sonst wirklich leider aus dem Quiz und den Gewinnern ausschließen. Wenn Sie einfach so mitspielen wollen, aus Spaß, for fun, haben wir nichts dagegen, aber bitte sehen Sie es uns nach. Wir haben vorher die Bedingungen erklärt, Vor- und Nachname im Volltext im Chat. Das ist die Bedingung für die Teilnahme und für die Preise. Die Technik sagt gerade, wenn Sie einmal den Stream neu starten, dann können Sie dies einwählen in den Chat mit vollem Vor- und Zunamen nochmal machen. Wenn Sie uns dann irgendwie zukommen lassen, wer dann ABD ist oder war, dann können wir das vielleicht nochmal juristisch prüfen, ob Sie trotzdem haben mitspielen können. So, ich übernehme mal wieder. Und da hatten wir im März ja ein Novum. Wir hatten den ersten Vortrag in englischer Sprache von Frau Dr. Etomi, Rheumatologin, Gynäkologin aus London, über das wichtige Thema Schwangerschaft bei der Psoriasis, atopischen Dermatitis und der Hidradenitis. Und das ist ein super Vortrag gewesen, leider mit ein paar Tonproblemen und auch vielleicht etwas zu lang. Und leider hat uns Frau Etomi trotz Nachfrage ihren Vortrag nicht zur Verfügung gestellt. Und wir haben beide entschieden, weil wir keine Originalbilder haben, dass wir diesen Vortrag jetzt nicht ins Quiz einfließen lassen. Und daher springen wir über diesen Vortrag deshalb nur 10 statt 11 und wir gehen gleich weiter und wir besprechen die Hidradenitis suppurativa und das wird Sascha wieder übernehmen.
Und da war Professor Becharra wieder unser Gast und hat uns zur Hidradenitis 2025 auf den aktuellen Stand gebracht. Professor Becharra kennen Sie wahrscheinlich auch schon von Derma at Home oder von vielen anderen Veranstaltungen. Er hat ja einen großen Schwerpunkt auf der operativen Dermatologie, aber eben auch auf der Hidradenitis suppurativa oder Acne inversa, wie es früher hieß. Wir versuchen es ja jetzt immer häufiger als HS zu bezeichnen. Und er hatte nochmal dieses Gesamtbild mitgebracht, zu was für einer starken körperlichen Belastung doch die Erkrankung beiträgt. Natürlich einmal durch die funktionelle Beeinträchtigung, die die Veränderung an den entsprechenden Hautstellen machen, aber auch die Begleitsymptome, die dabei sind, wie das Jucken als auch ein zentrales Symptom, was die Patienten berichten bei der HS, aber auch sexuelle Dysfunktion durch die Erkrankung, durch die Lokalisation, die Schmerzen, die ausgelöst würden, die wiederum dann aber auch eine Rückkopplung natürlich auf die Beeinträchtigung machen. Und er hatte auch nochmal aufgezeigt, dass die HS auch mit einer ganzen Reihe von Begleiterkrankungen assoziiert ist und die Komorbidität, die bei der HS vorhanden ist, das sind einige bekannte von chronisch entzündlichen Erkrankungen wie kardiovaskuläre Erkrankungen, entzündliche Darmerkrankungen, aber auch psychische Störungen, Substanzmissbrauch, Stoffwechselstörungen sind alle mit HS assoziiert. Also auch hier haben wir es wirklich mit einer chronischen systemischen Entzündungserkrankung zu tun. Und dieses Verständnis wächst immer weiter und das hat direkten Einfluss auf die Therapieempfehlungen. Und er hatte nochmal dieses schöne Schaubild mitgebracht, was eigentlich mal aus der Gastroenterologie entwickelt wurde, wo man so einen zeitlichen Ablauf sieht, wie die Erkrankung sich entwickelt. Und dass es ein therapeutisches Fenster gibt, was früh in der Krankheitsgeschichte ist, nämlich immer dann, wenn die entzündlichen Veränderungen losgehen, wie entzündliche Knoten oder entzündliche Abszesse, und man vielleicht in dieser Phase mit antientzündlichen Therapien die Erkrankung wieder zur Ruhe bringen kann, sodass gar keine Gewebeschäden wie dann eben die Tunnel oder die daraus resultierenden Narben entstehen. Wenn die Erkrankung noch viel weiter fortgeschritten ist und man eben nicht geschafft hat, die Entzündung unter Kontrolle zu bringen, dann kommt es ja zum Gewebeschaden, zu den Funktionseinschränkungen. Und da spielt dann auch die Chirurgie heute noch eine Rolle, aber eben in dieser frühen entzündlichen Phase noch nicht. Dafür gibt es mittlerweile ja einige zugelassene Medikamente, wie Sie sicher wissen oder dem Vortrag von Herrn Bichara entnommen haben. Und so bezieht sich diese Frage 3 auch auf die Systemtherapie. Und die Frage lautet, welcher IL-23 oder IL-23P19-Hemmer ist denn zur Therapie der HS oder AI zugelassen? Und da bin ich gespannt. Mit einem Zwinkern gucke ich auf das Tablet, was vielleicht für eine Antwort zu diesem Thema kommt. Und dann schauen wir gleich mal.
Denken Sie ein bisschen an das, was ich Ihnen im Vorweg so erzählt habe. Manche Fragen sind kleine Fangfragen. Und ich sehe hier noch keine richtige Antwort. Ja, wenn konkret gefragt ist, welcher IL-23-P19-Hemmer. Und wunderbar, die erste richtige Antwort sehe ich hier schon jetzt im Chat. Hervorragend, Frau Röseke-Schlecht hat mitgedacht, hervorragend.
Aber die Kollegen haben natürlich intuitiv richtig gehandelt und an IL-17-Hemmer gedacht. Und das Bimekizumab, das war ja das Neueste als IL-17-Hemmer, der zugelassen ist. Aber Uli hat hier eine kleine Fangfrage gemacht und die richtige Antwort ist natürlich, dass ein IL-23-Hemmer nicht zugelassen ist und deswegen keiner existiert.
Also weder Guselkumab, Tildrakizumab oder Risankizumab oder sogar Ustekinumab als IL-23-P40-Inhibitor, IL-23-12-Inhibitor ist für die HS zugelassen. Es wirkt nicht, Studien sind gemacht worden, aber die IL-17er und auch natürlich Adalimumab ist zugelassen als guter TNF-Blocker. Das war das erste Biologikum, was für die HS oder Acne Inversa zugelassen worden ist. Genau. Also wunderbar, denken Sie immer dran, wir sind heute auch ein bisschen fies, soll ja nicht zu einfach werden. Also denken Sie auch mal mit Hintergedanken an unsere Fragen. So, die richtige Antwort blenden wir nochmal ein, natürlich hier keiner. Der nächste Vortrag war ein ganz spannender und auch das ist der tollen Sponsorschaft geschuldet, dass wir eben themenunabhängig hier uns besondere Schmankerl auswählen können. Und ich hatte den Vortrag oder überhaupt Frau Mangold schon einmal gehört, war sehr begeistert von ihrer Art, wie sie uns als Ärztinnen und Ärzte über Regresse und mehr aus juristischer Sicht ganz praxisnah im Grunde Rede und Antwort gestanden hat und auch dann es geschafft hat, viele Irrtümer zu zerstreuen bzw. aufzuklären. Und da habe ich eins rausgegriffen, was ich nach wie vor ganz, ganz, ganz wichtig finde, was eigentlich das Wirtschaftlichkeitsgebot verlangt. Und sie hat immer darauf hingewiesen, dass Ärztinnen und Ärzte, die Medikamente verschreiben, sich eigentlich nur vergegenwärtigen müssen, wie die Kosten sind. Alles, was dann folgt, ist eine patientenindividuelle, einzelfallbezogene Abwägung. Und die Entscheidungskompetenz, die liegt beim Arzt. Und das ist wichtig. Und der Arzt muss eigentlich niemals die Therapieauswahl ausschließlich unter Kostenaspekten machen. Und das Wirtschaftlichkeitsgebot verlangt aus juristischer Sicht, ich sage mal, nur die medizinische Begründbarkeit von Mehrkosten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Patient mit einer schweren Psoriasis, PASI 25, kommt in ihrer Praxis, sie gehen den Algorithmus durch und finden die Möglichkeiten einer konventionellen Systemtherapie. Sie haben früher Methotrexat verordnet. Sie können aber auch Firstline zum Beispiel Risankizumab oder Bimekizumab verordnen oder Secukinumab oder irgendein anderes Biologikum. Die sind natürlich teurer. Jetzt überlegen Sie sich, was ist denn die Begründung für die Mehrkosten? Nun, bei einem PASI 25 wollen Sie ein schnelles Ansprechen. Der Patient leidet. Mit Methotrexat werden Sie das niemals erreichen können und Sie erreichen ein PASI 90 bei etwa nur 20% der betroffenen Menschen. Die anderen genannten Medikamente, da liegen wir bei 80% PASI 90. Und das reicht aus mit kurzem Satz Begründung der Mehrkosten und dann haben Sie dem Wirtschaftlichkeitsgebot Genüge getan. Ich finde, das ist extrem wichtig für dieses Thema neue Medikamente. Und das betrifft nicht nur die Biologika, es betrifft auch jetzt die tollen Innovationen, die wir topisch haben. Denken Sie an die topischen Januskinase-Inhibitoren, Ruxolitinib und Delgocitinib für Vitiligo und chronisches Harnsekzem. Und diese Innovation wird weiterkommen. Das heißt, wir werden mehr und mehr mit diesen neuen Medikamenten konfrontiert. Und bitte verinnerlichen Sie nochmal, was Wirtschaftlichkeitsgebot denn wirklich in der Praxis meint. So, die Frage, die ich dazu habe, ist eine kleine andere. Die Frage, die ich habe, ist, in welchem Gesetzbuch werden Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsgebot für uns Ärztinnen geregelt? Gucken schon mal wieder hier auf unser Tablet.
Das war wirklich ein toller Vortrag damals. Wer ihn noch nicht gehört hat, kann ihn ja im Podcast auch noch mal nachholen. Der hat ja auch Mut gemacht, damit wir Innovation zu den Patienten bringen.
Jetzt sehe ich schon, jetzt wird ein Schuh draus bei den Antworten.
Genau. Jetzt haben wir die erste komplette richtige Antwort.
Ja, jetzt kommen Sie. Hervorragend. Ne? Die Antwort ist das Sozialgesetzbuch 5, was im Juristendeutsch, ich bin ja auch kein Jurist, mit einem römischen Zahl geschrieben wird, aber die 5 als arabische Zahl, die akzeptieren wir auch. Das ist das SGB 5. Und damit gebe ich zur nächsten Frage und dem nächsten Vortrag wieder an Sascha.
Wir sind einen Monat weiter und es ging mit Professor Schaller aus Tübingen weiter, der uns Neues zur Akne und Rosatia mit auf den Weg gegeben hat. Professor Schaller ist ja einer der absoluten Experten auf diesem Gebiet, referiert ja auch regelmäßig beim Derma Update dazu und so auch wieder bei Derma at Home. Und ein Slide, was wir hier herausgegriffen haben, war eigentlich ganz interessant, weil er eine Studie gezeigt hat, eine randomisierte, placebo-kontrollierte Studie, wo BPO als topische Therapie mit entweder Placebo kombiniert gegeben wurde oder mit systemischen Spironolakton. Er hatte darüber auch schon mal berichtet, dass es ja immer wieder Berichte zum Spironolakton gibt als Therapeutikum, was eben einen guten Effekt auch auf eben diese papulopustulösen Erkrankungen haben kann. Und was er hier zeigen konnte, ist, dass es in dieser Studie bei einer Spironolaktondosis von 50 Milligramm täglich plus BPO tatsächlich zu einer kompletten oder fast kompletten Erscheinungsfreiheit bei 75% der Patienten gekommen ist, im Gegensatz zu nur 30% bei Placebo. Und auch 2 Punkte Verbesserung in dieser ärztlichen Gesamteinschätzung war ungefähr das gleiche Verhältnis, 75% zu 30% bei Placebo. Also der Nachweis ist eigentlich erbracht, dass Spironolakton ist eine Option zur Behandlung der Akne auch, ist in Deutschland allerdings nicht zugelassen dafür. Ich glaube, in den USA ist es zugelassen, da kann man es einsetzen, da bin ich mir jetzt nicht 100%ig sicher, aber da ist auf jeden Fall noch mehr Evidenz da und vielleicht für den einen oder anderen Patienten oder Patientin, so hat er es auch berichtet, ist das im Einzelfall vielleicht nochmal eine Option, die Erkrankung zu behandeln. Und zur Rosatia hat er dann noch weiter ausgeführt, zur Diagnostik, das fanden wir auch noch ganz spannend, deswegen haben wir das hier rausgegriffen, dass es Leit-, Haupt- und Sekundärkriterien zur Diagnose der kutanen Rosatia gibt. Und es gibt eigentlich nur zwei für sich alleinstehende diagnostische Komponenten. Das eine ist das persistierende zentrofaziale Erythem. Das kann periodisch sich verstärken durch Triggerfaktoren, aber es ist eben zentrofazial immer vorhanden. Und das zweite wären die phymatösen Läsionen. Das alleine, diese Kriterien reichen aus für die Diagnose einer kutanen Rosatia. Während zum Beispiel die entzündlichen Läsionen und Papeln und Pusteln im zentrofazialen Bereich alleine nicht ausreichen, sondern nur in Kombination mit anderen Symptomen. Und zu diesen diagnostischen Kombinationskriterien zählt auch die transienten Erytheme oder das Flushing oder die Teleangiektasien oder die okuläre Manifestation. Und die Sekundärphänomene oder sekundären Kriterien sind dann auch die Symptome, die die Patienten häufig berichten, nämlich das Brennen und Stechen der Läsion oder dann das resultierende Lymphödem oder die starke Trockenheit der Haut. Und über alles hinweg ist das essentielle Kriterium eben die zentrofaziale Lokalisation. Das fanden wir nochmal sehr hilfreich als Diagnosekriterien, um eben sicher die Rosatia auch wirklich so benennen zu können bei Betroffenen. Und die Frage, die wir ausgewählt haben zu diesem Thema, bezieht sich auf eine besonders schwere Form der Rosatia, nämlich die Rosatia fulminans. Und die Frage ist, bei welcher Personengruppe tritt Rosatia fulminans in über 90% der Fälle auf? Also da sieht man einen deutlichen Unterschied. Ja, das hat er in seinem Vortrag auch nochmal hingewiesen, dass eben doch von diesen ganz besonders schweren Formen eigentlich nur eine Personengruppe wirklich betroffen ist. Es waren, glaube ich, sogar 91%, die er berichtet hat, also etwas über 90%. Und es kommen die richtigen Antworten schon herein. Und es handelt, oder die richtige Antwort ist eben Frauen, also das weibliche Geschlecht ist eben nicht nur häufiger von der Rosatia an sich betroffen, sondern auch die Rosatia fulminans, wenn sie denn auftritt, tritt bei eben über 90% dann bei Frauen auf. Und damit haben wir auch einige richtige Antworten zu diesem Thema.
Vielleicht nochmal, wir alle erleben das relativ häufig, dass auch gerade im hausärztlichen Bereich bei einer leichten Rötung auch dann einseitig eine Wange oder bei Menschen, die aus der Familie schon rote Wangenhaut kennen, als essentielle Teleangiektasien, die Diagnose Rosatia ganz leichtfertig gestellt wird. Und das ist eine stigmatisierende Diagnose. Wenn die betroffenen Menschen das googeln, dann kriegen die einen Riesenschreck, chronische Entzündungserkrankung geht nie wieder weg. Und eigentlich ist es das gar nicht. Und deshalb sind diese diagnostischen Kriterien, die Sascha Gerdes uns gerade noch mal gezeigt hat von Martin Schaller, so unendlich wichtig für die richtige und gute Diagnose einer Rosatia. Gut, wir gehen weiter. Und wir haben die nächste Frage zum nächsten Vortrag. Und da darf ich mich jetzt selbst zitieren. Denn ich habe damals schon vielfach Fragen bekommen, wie ist das eigentlich zur Narbenbildung, können wir da mal was hören? Und Keloid als schwere Erkrankung, genetisch bedingt, ist ja ein Stiefmütterchen in der Dermatologie. Und deshalb habe ich dann dieses Thema aufgenommen und Vortrag von der Narbe zum Keloid gehalten. Und ganz kurz nochmal, ganz wichtig, wesentliche Punkte. Wir wissen bis heute nicht die Ursache von Keloiden. Es ist eine genetische Prägung vorhanden, das wissen wir aus Familienstudien. Aber ein Gen, eine Gengruppe, das ist bisher noch nicht gelungen. Das liegt natürlich auch daran, Keloide sind eine seltene Erkrankung. Und überhaupt große Fallzahlen für genomweite Assoziationsstudien zu bekommen, ist extrem schwer. Und wir können auch leider nicht von Ethnien profitieren, wo Keloide deutlich häufiger sind, bei Dunkelhaut, bei Dunkelpigmentierten oder in Asien, weil da natürlich die genetische Prägung wieder eine andere sein kann. Und wir können diese Daten nicht direkt auf unsere Bevölkerung der sogenannten kaukasischen Haut oder der Kaukasier übertragen. Und zur Unterscheidung richtige Narbe, normale Narbe, hypertrophe Narbe, Keloid. Keloide wachsen immer weit über die Grenzen der Wunde hinaus und eigentlich hören sie theoretisch niemals auf zu wachsen. Das tun sie irgendwann, aber dieses Wachstum dauert lange an. Und mit den ganzen Symptomen, die armen Menschen haben, wie Brennen, Schmerzen, Stechen, Jucken, sind Keloide eben aus Patientensicht extrem schwer zu ertragen. Und dann hatte ich Ihnen Und da steht da wirklich drunter, persönliche Meinung aus der jahrzehntelangen Erfahrung, kann man wirklich sagen, mit einer Keloid-Sprechstunde bei uns in der Uni-Hautklinik, diesen Algorithmus mitgebracht. Das ist eine erste Annäherung an die Therapie, immer eine Okklusion ist so gut wie möglich und eine Kompression. Und dass die Kompression im Prinzip überall gemacht werden kann, durch entsprechend angepasste Mieder, Bandagen nach Maß. Da muss man mit einem Sanitätshaus zusammenarbeiten. Und die zweite Stufe ist eigentlich immer eine topische Therapie beziehungsweise eine Injektionstherapie mit zum Beispiel Triamcinolon-Acetonid-Kristallen in die Läsion oder und kombiniert mit 5-Fluoro-Uracil. Und ich hatte Ihnen neue Studien vorgestellt, wo gleiche Ergebnisse auch mit Vitamin D erzielt werden konnten, aber die Datenlage ist da noch dünn, deshalb habe ich sie in Klammern gesetzt. Dieser erste Teil kann flankiert werden, wenn vorhanden, mit Farbstofflaser oder hochenergetischer Blitzlampe, die vor allen Dingen es schafft, das Symptom Jucken deutlich zu reduzieren und auch die Rötung, die oft bei Keloiden ist, durch die erhöhte Vaskularisierung eben sehr, sehr gut auch in den Griff zu bekommen. Ja, und dann gibt es die Möglichkeit einer operativen Entfernung, aber nur und ausschließlich nur dann, wenn eine Anschlusstherapie geplant ist. Denn wenn man nur operiert und wieder zunäht, kriegt man wieder ein Keloid und das wird in der Regel größer als das vorhergehende, hat man also nichts gewonnen, sondern alles nur verschlechtert. Und da hatte ich Ihnen Daten gezeigt zu Imiquimod, also Auftragen von Imiquimod-Creme nach Fadenzug über längere Zeit. Bei leichter entzündlicher Reaktion kann das tatsächlich die Keloidbildung komplett verhindern oder nur noch ganz milde im Rahmen von hypertropher Narbenbildung eine Neubildung induzieren. Ganz neu und sehr spannende Daten mit Botox A. Gerade aus China wird es zunehmend verwendet. Und ich habe meine Kollegen dort mal gefragt, wie die Verwendung ist. Und die sagen, ja, das ist im Kommen, aber da gibt es noch zu wenige Daten. Deshalb das hier auch in Klammern. Und was immer geht, ist eine Radiotherapie. Das wird häufig vergessen. Die besten Daten, auch postoperativ, über eine wirklich langfristige Verhinderung neuer Keloidbildung ist Radiotherapie. Das bitte immer im Hinterkopf behalten. Muss man im Netzwerk arbeiten mit entsprechender chirurgischer Exzision und sofortiger Radiotherapie danach durch erfahrene Radiotherapeuten und ganz neu, auch ganz interessant mit einigen Fallberichten, die Anwendung von Dupilumab. Aber da wissen wir noch viel zu wenig darüber, ob wir das später einsetzen können. So, und auch zum Keloid haben wir uns eine Frage überlegt und die Frage sehen wir jetzt. Bis zu welchem Zeitpunkt gibt es bei Menschen eine narbenlose Wundheilung? Das hatte ich im Vortrag erwähnt und ich hoffe, dass vielleicht bei dem einen oder anderen dieser Zeitpunkt hängen geblieben ist. Mal sehen.
Das ist eine Advanced-Frage jetzt, eine Frage für Fortgeschrittene. Aber natürlich gibt es sehr fortgeschrittene Zuschauerinnen und Kolleginnen, die das sofort
Sascha, ich bin wissen. Begeistert, wie auch das, ich sag mal, Kleingesprochene in unseren Vorträgen tatsächlich aufgenommen wird. Denn das, die Antwort ist natürlich genau richtig. Geburt in Utero gibt es noch narbenlose Wundheilung. Wenige Stunden nach Geburt ist dieses Phänomen weg. Warum? Vollkommen unbekannt. Ein wirkliches physiologisches Phänomen, was wir nicht erklären können. Und ich muss weitermachen.
Und du darfst weitermachen, weil denn da war
Nach mir warst du in Urlaub und dann hatten wir auch einen Vortrag eines Nischenthemas, nämlich kutane Lymphome in der Praxis. Wir waren uns sehr bewusst, dass das ein eher selten ist, dass Sie in Praxen kutane Lymphome ja wahrscheinlich diagnostizieren müssen können, aber dann natürlich die Behandlung in der Regel in Zentren erfolgt. Trotzdem haben wir gedacht, so ein bisschen Überblick ist gut und Professor Klemke aus Karlsruhe ist einer der deutschen Experten für kutane Lymphome. Das ist ein sperriges Thema. Ich habe Ihnen hier zwei Bilder mitgebracht. Ein einfaches, nämlich über die Definitionen. Sie kennen alle die Pseudolymphome, reaktive B- oder T-zellreiche Lymphoproliferationen, die dann histologisch als Pseudolymphome und gutartig identifiziert werden können. Dann die lymphoproliferativen Erkrankungen, die in der Regel auch einen gutartigen Verlauf haben. Und dann die primärkutanen Lymphome. Und da sehen Sie auch immer schon die Abkürzungen, die in diesem Gebiet gang und gäbe sind, PCL. Ich hätte das, wenn ich das nicht in dem Zusammenhang gehört hätte, unbedingt nachschlagen müssen. Die sind zum Zeitpunkt der Diagnosestellung auf das Hautorgan beschränkt. Und dann hat er uns ein ganz komplexes Bild gezeigt, nämlich die Zusammenfassung der S2K-Leitlinie kutane Lymphome. Und worauf er hingewiesen hat, das sehen Sie unten in Blau. Es gibt tatsächlich in Deutschland keine zugelassene Systeme Erstlinientherapie für das CTCL. Und wie Sie sehen, oben in der grün umrahmt, ist es immer noch PUVA und Interferon Alpha. Aber Interferon Alpha ist auch in pegylierter Form nicht zugelassen für das CTCL. Und zugelassen für das CTCL bei Patienten, die mindestens eine vorherige systemische Therapie erhalten haben, dann ja in der Regel off-label, ist ein neuer Wirkstoff Mogamulizumab und das Brentuximab Vedotin, was schon länger für CTCL in der Verwendung ist. Und das ist eine Leitlinie, die hochkomplex ist. Sie sehen das auch hier. Es gibt viele 2B-Empfehlungen für zum Beispiel niedrig dosiertes Methotrexat, aber auch für die gerade besprochene Radiotherapie. Viele andere Möglichkeiten sind hier mit dabei und das bedeutet, Zusammenarbeit mit entsprechenden Zentren ist notwendig. Jetzt ganz schnell die Finger auf den Tasten. Die Frage ist einfach, wofür steht die Abkürzung CTCL?
So, da fliegen bestimmt auch gleich die ersten Antworten aus dem Chat. CTCL hast du ja sehr häufig gesagt. Jetzt fließt es dir langsam über die Lippen.
Jetzt muss ich so ein bisschen auf die Schreibweise achten. CTCL kann nicht mit K anfangen.
Du bist sehr streng.
Ich bin ganz streng heute.
Aber inhaltlich ist es ja richtig. Das Strafgesetzbuch 5 haben wir ja auch akzeptiert mit einer 5 statt einem V.
Müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen.
Gut, aber ich glaube, oder? Bist du schon zufrieden?
Wenn wir es ganz, ganz, ganz streng nehmen, sehe ich im Moment nur eine richtige Antwort hier. Aktuell. Also schreiben Sie noch. Sie haben noch Chancen. CTCL. Aber wir haben zwei, die offensichtlich Just for Fun mitmachen, ist auch im Chat schon und herausgekommen. Schreiben Sie noch ein bisschen und versuchen Sie mal, das auch mit den Buchstaben hinzubekommen. C für Cutaneous ist vollkommen klar, wunderbar. Und dann sind wir jetzt auch bei den richtigen Antworten.
Sehr gut. Und du wolltest auf das Cutaneous T-Cell-Lymphoma hinaus.
Natürlich.
Und das C.
Wir sind ja mittlerweile in einem Bereich, wo die englische Sprache bei uns in der Dermatologie enormen Einfluss gewonnen hat. Und da muss man auch dann am Ende des Tages mal auf die kleinen Feinheiten zurückkommen.
Sehr gut. Gut, dann darf ich übernehmen und auch meinen eigenen Vortrag kurz zusammenfassen. Ich hatte über die Psoriasis 2025 berichtet in diesem Jahr und vor allem natürlich Ihnen die neue Leitlinie mitgebracht, die ja inzwischen auch publiziert ist. Zum Zeitpunkt des Vortrags bei Dermatome war es noch die Konsultationsfassung, aber mittlerweile können Sie die Leitlinie auf awmf.org abrufen und Sie finden vor allem dieses neue Schaubild, der, glaube ich, die treibende Kraft dieses Schaubilds steht auch hier im Studio, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe. Aber sie bildet eigentlich alles ab, was Sie brauchen für eine gute leitliniengerechte Psoriasis-Therapie. Es wird wieder eingeteilt in die Schweregrade, leichte Psoriasis über die klassischen 10er-Regel, entweder definiert eben alles 10 oder darunter, PASI, BSA oder DLQI und eben über 10 ist dann die mittelschwere Beschwere. Aber diesmal im Schaubild integriert, wenn Sie kein Ansprechen auf topische Therapie haben oder die Upgrade-Kriterien finden Sie alle nochmal aufgelistet im Schaubild, dann können Sie die leichte Psoriasis ja wie gewohnt auf mittelschwer-beschwer upgraden und sind dann auch bei der Systemtherapie. Und die Systemtherapie ist dick gedruckt, das ist dann eigentlich Mittel der Wahl, um diese Schwere der Psoriasis zu behandeln. Und Sie sehen dann, dass alle Systemtherapien, die Firstline gelistet sind, auch wirklich in Firstline-Anordnung dargestellt werden und nur die 4 Secondline-Präparate dann in der letzten Linie. Und damit, und das ist eigentlich neu, weil die konventionellen Nicht-Biologika sich mit den Biologika und nicht oder neuen zielgerichteten Kleinmoleküle eben in einer Reihe befinden. Und Sie finden auch im Schaubild einen kleinen Hinweis darauf, nämlich den Pfeil von konventionellen Nicht-Biologika zu zielgerichteten Therapien. Da steht dann in der kleinen Box, wenn konventionelle professionelle Nicht-Biologiker keinen ausreichenden Therapieerfolg erwarten lassen. Und das ist genau das, was Uli Mrowitz eben gesagt hatte zu unserer auch Derma-at-Home-Veranstaltung mit der Juristin. Nämlich, wenn Sie dann rechtfertigen können, dass Sie Therapieziele zum Beispiel nicht oder viel besser erreichen können, indem Sie moderne Therapien einsetzen, dann können Sie auch direkt First-Line-Präparate von den zielgerichteten Therapien auswählen. Und worauf ich noch hingewiesen habe, ist, wenn Sie konventionelle Therapien noch einsetzen, die sind ja auch risikobehafteter. Das muss man auch sagen, wenn man Nutzen-Risiko-Verhältnis abwägen will. Und es gab eine Arbeit aus diesem Jahr, die nochmal das MTX-Nebenwirkungsrisiko nachvollzogen hat. Und es bleibt dabei, es hat das höchste hepatotoxische Risiko unter den oral verfügbaren Therapien, besonders wenn andere Risikofaktoren wie zum Beispiel Typ-2-Diabetes vorhanden sind. Und auch Myelosuppression ist ja natürlich einer der hauptwichtigen Nebenwirkungsfaktoren, wo immer noch Todesfälle auftreten. Und das passiert vor allem dann, wenn die renale Elimination nicht gut ist. Und gerade bei älteren Patienten können wir das manchmal über die normalen Nierenretentionsparameter nicht so gut ablesen. Da hilft manchmal es, Cystatin C bei Älteren zu bestimmen, wenn sie denn unbedingt MTX dort einsetzen wollen. So, und meine Frage zur Psoriasis-Therapie ist, auf welchem Weg sollten Sie denn MTX heutzutage in der Regel verabreichen, wenn Sie MTX einsetzen wollen? Hauen Sie in die Tasten. Es ist eigentlich eine da kommt schon zumindest ein paar richtige Antworten, kommen ganz schnell dabei, weil das ist eigentlich auch nichts Altbekanntes, sondern das also kein neuer Hut, sondern etwas Altbekanntes. Die richtige Antwort ist natürlich subkutan. Und in diesem Jahr wurden wieder viele Studien präsentiert, dass auch die Wirksamkeit überlegen ist, aber vor allem die sichere Anwendung ist stärker gewährleistet, wenn Sie subkutan applizieren.
Sascha, akzeptierst du SC als subkutan oder muss es ausgeschrieben werden?
Ich bin nicht so streng wie du. Ich würde SC tatsächlich tolerieren, weil
also,
das so eine
ich bin heute der Bad Guy, Sascha ist der Good Guy. Also wer SC geschrieben hat, ist dabei. Subkutan geht auch. Wunderbar. Wir kommen auf die Zielgeraden. Wir haben noch zwei Fragen und ich bin schon sehr gespannt, ob sich schon so eine Hitliste bei uns langsam abzeichnet. Die nächste Frage war natürlich an einen fantastischen Vortrag von Frau Professor Borelli assoziiert, die uns über Chemical Peelings mit Indikationen und Praktischen berichtet hat. Ich selber fand den Vortrag sehr, sehr spannend und vor allen Dingen fand ich nicht nur die ästhetischen Aspekte wichtig, sondern auch die Aufnahme von Chemical Peeling Substanzen in die Leitlinie aktinische Keratose. Und das finde ich toll, weil man damit wirklich viel arbeiten kann. Was mich fasziniert hat bei dem Vortrag war einmal diese ganz simple Frage, weil ich persönlich wusste nicht, dass man in verschiedenen Schichten tatsächlich zielgerichtet peelen kann. Und sie hatte das ja sehr schön uns gezeigt anhand auch von Beispielen, sehr oberflächlich, wo im Prinzip das Stratum Corneum und die ganz, ganz obere Schicht der Epidermis dem Peeling zum Opfer fällt. Dann das Oberflächliche geht bis in die Mitte der Dermis und dann das Mitteltiefe geht in den Papillarkörper. Das heißt, ab da besteht auch die Chance, dass man, wenn Wundheilungsstörungen auftreten, beispielsweise man Narben bekommt. Und dann gibt es das tiefe Peeling, was im Grunde darauf abzielt, dass man eine Art narbige Wiederherstellungsstruktur bekommt oder eine Regeneration der Haut aus den Follikeln, so ähnlich wie das ja bei der kompletten Epidermolyse beim Lyell oder beim Ten, gleicher Name, natürlich gang und gäbe ist. Also, das fand ich sehr, sehr spannend. Das oberflächliche Peeling und das Mitteltiefe Peeling, das werden wir zum Beispiel bei aktinischen Keratosen ja gezielt einsetzen wollen. Das tiefe Peeling, sagte sie immer, bleibt Spezialisten vorbehalten. Und dann noch hatte sie wichtige Worte für die richtige Indikation. Und ich fand das super. Sagen Sie Ihren Patienten, was Sie erwarten dürfen und was nicht. Aknenarben, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Gehen nicht mit einem oberflächlichen Chemical Peeling oder Fruchtsäurepeeling. Das heißt, da muss man schon tiefer gehen und entsprechend Aufklärung nach Behandlung planen. Falten gehen nicht weg ohne ein mitteltiefes bis tiefes Chemical Peeling. Und sie hatte uns natürlich auch hier schöne Beispiele gezeigt, aber natürlich auch das Outcome wunderbar, wo dann plötzlich eine Verjüngung um 10 Jahre plus, darauf war sie ja eingegangen, das Resultat war. Und mich hat das sehr beeindruckt, was man mit dieser ja im Prinzip einfachen Prozedur, wenn sie in den richtigen Händen ist, tatsächlich machen kann. So, meine Frage dazu lautet, die für viele Peeling-Situationen empfohlene Trichloressigsäure, abgekürzt TCA, sollte mindestens welche Konzentration haben? Das hatte sie mehrfach im Vortrag erwähnt.
Detailfragen zum
Peeling.
Jahresende.
Ja.
Gut, es kommen aber auch schon die ersten Antworten.
Müssen wir noch ein bisschen warten. Jipp. Gucken hier mal so ein bisschen rein. Mhm. Glaube ich, eine Null vergessen. Schauen wir mal. Also im Moment sehe ich nur ganz wenig mit der richtigen Antwort. Aber ich habe extra den Vortrag nochmal angeschaut und mir diese Frage nochmal tatsächlich dargestellt, dergestalt überlegt. Aber wir werden schauen, was noch kommt. Auf jeden Fall die richtige Antwort ist mindestens 30%. Alles andere, die 15%, die hier kommen beispielsweise, ist immer in Kombination mit anderen Peelings, zum Beispiel Salicylsäure oder Fruchtsäure-Peeling. Aber wenn man TCA alleine nimmt, Trichloressigsäure, dann sind es die 30%. Gut, Sascha, die letzte Frage darfst du moderieren.
Dankeschön. Du akzeptierst die 30%, ja, ne? Weil du hattest natürlich über 30%.
Arbeit. Ja, 30 akzeptiere
ich. So streng absolut bist du.
Nein.
Doch nicht nein. Sehr gut. Ja, und dann sind wir schon im November angekommen. Yvonne Frambach war da aus Lübeck, geschätzte Kollegin, die sich mit dem Lipödem beschäftigt und uns vor allem darüber aufgeklärt hat. Und das Thema war das Lipödem Krankheit oder nur Kosmetik. Und sie hat nochmal sehr schön erstmal die Definition des Lipödems uns dargestellt, dass es sich eben dabei um eine schmerzhafte, disproportionale, symmetrische Fettgewebsverteilungsstörung, vornehmlich eben der Extremitäten, handelt. Und dabei ist Kopf, Hals oder Stamm nicht betroffen, sondern ist wirklich dann auf die Extremitäten beschränkt, meistens eben an den unteren Extremitäten auch. Und die Betonung lag wirklich auch bei der Schmerzhaftigkeit, die diese Erkrankung ausmacht. Die Ödeme können zusätzlich vorhanden sein, wie orthostatische Ödeme, und es kann auch koinzidenziell eine Adipositas bestehen. Und um das genauer differenzieren zu können und diagnostizieren zu können, ist es daher wichtig, auch Umfänge zu messen und den BMI zu bestimmen. Und so hat sie nochmal darüber berichtet, dass jetzt ja auch die Liposuktion möglich ist bei Lipödem und auch von den Kassen übernommen wird. Der GBA hat es zumindest beschlossen, das ist jetzt in der Umsetzung. Und die Indikationskriterien, um so jetzt eine Liposuktion anbieten zu können, ist zumindest, dass 6 Monate eine konservative Therapie versucht wurde. Dann ist es wichtig, dass die Patienten nicht Adipositas Grad 2 oder höher haben dürfen, sondern wenn sie eine Adipositas haben, dann sollte eben eine Adipositas unter einem BMI von 35 Kilogramm pro Quadratmeter vorliegen und die Waist-to-Hip-Ratio sollte eben auch stimmen. Und dann kann im Vier-Augen-Prinzip die Indikation zur Operation oder zur Liposuktion gestellt werden. Und das kann einmalig erfolgen. Ein behandeltes Areal sollte nicht erneut behandelt werden. Aber das ist, glaube ich, eine richtig große Neuerung, dass man jetzt mehr Patienten mit dieser doch sehr disproportionalen Körperstörung dann auch zur Liposuktion überweisen kann, die dann auf Krankenkassenkosten durchgeführt werden kann. Und die Frage dazu ist, wie viele selbstständig durchgeführte Liposuktionen sind notwendig, um diese Leistung weiterhin anbieten zu dürfen? Es ist also reglementiert, dass wenn man das eben anbieten möchte, muss man einen gewissen Ausbildungsstand nachweisen und dass es an eine Anzahl von eben selbstständig durchgeführten Liposuktionen geknüpft. Und es kommen ein paar Antworten und jetzt kommt auch schon eine Antwort, die richtig ist. die zumindest auf unserem Tablet erscheint. Das Tricky ist ja, dass Sie alle wahrscheinlich die Reihenfolge der Antworten unterschiedlich sehen auf Ihren PCs. Es gilt dann ja ohnehin nur die Reihenfolge, die bei unserem Notar hier auftritt. Aber ich habe zumindest schon zwei richtige Antworten gesehen, denn die richtige Antwort ist tatsächlich 50. 50 Liposuktionen muss man durchgeführt haben, um das dann auch zukünftig qualitätsgesichert weiter anbieten zu können.
Ja, liebe KollegInnen, toll, dass Sie wieder so fantastisch mitgemacht haben. Der Chat hat geklappert, würde ich hier mal sagen. Es sind ganz viele Antworten wirklich reingekommen. Alle die, die vielleicht gedacht haben, bei dem einen oder anderen Thema muss ich nochmal nachhören. Unser Podcast ist wie immer lebenslänglich verfügbar über Spotify, Apple und natürlich auch über die Homepage. Für die, die registriert sind, die können dort den Podcast auch hören. Aber ich glaube, die meisten von uns nutzen wahrscheinlich Spotify oder Apple und können sich das nochmal nachhören. Lohnt sich immer. Wir haben gerade die interessante Botschaft bekommen, dass wir vor kurzem die Zahl von 50.000 Podcast-Zugriffen bei Spotify geknackt haben. Seit Bestehen von Derma at Home, das ist ein fantastischer Wert und darauf sind wir auch wirklich stolz. Und das liegt an Ihnen, die diesen Podcast so gut aufnehmen, dass Sie uns immer wieder die Treue halten und die Podcaste dann auch nach der Sendung hören. Oder es gibt viele von Ihnen, das weiß ich oder wissen wir, die ausschließlich die Podcaste hören, weil es einfacher ist und sich besser in den Berufsalltag integrieren lässt. So, ich gucke mal hinten in unsere juristische Zentrale. Haben wir schon eine Liste?
Ja, ich hole mal die Ergebnisse.
Super. Dann schauen wir mal. Da gehe ich nochmal zurück. Die frohen Weihnachten wünsche ich Ihnen gleich. Aber wir werden jetzt gerade mal zusammenstellen. Wir haben für alle Fälle, falls wir, wie ich schon anfangs sagte, einen Gleichstand haben, haben wir noch zwei interessante Stichfragen für Sie. Aber jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob Sascha Gerdes jetzt mit einer Gewinnerliste kommt.
Wir haben tatsächlich den Gleichstand bei drei Leuten. Also die drei Preise sind vergeben, aber alle drei haben die gleiche Punktzahl erwischt. Deswegen können wir jetzt tatsächlich von allen alle drei bitten, an einer Losfrage teilzunehmen. Und dann können wir da zumindest den Gewinner schon mal auslösen des ersten Preises. Und die anderen beiden müssen dann nochmal die zweite Losfrage machen. Und das sind einmal Albert Narwutsch, Gerda Rosike Schlecht und Regine Gläser.
Na.
Also Sie drei sind jetzt noch im Rennen. Sie drei haben gewonnen. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Jetzt
herzlichen Glückwunsch.
Nur darum, was Sie gewonnen haben. Und deswegen hat Uli jetzt...
Wir losen jetzt den ersten Preis aus.
Den ersten Preis.
Das ist eine Buzzer-Frage. Das heißt, Sie sehen gleich ein Bild. Und ich möchte von Ihnen wissen, welches Logo auf diesem Bild zu sehen ist. Aber das ist natürlich nicht ganz so einfach. Und die erste richtige Antwort bestimmt den Sieger.
Genau.
Also, los geht's. Zu welchem Markenlogo gehört dieser Bildausschnitt?
So, Sie drei dürfen jetzt
schreiben.
Die Tasten hauen. Jetzt müssen wir natürlich gucken bei unserem Notar, wer die erste Antwort dort eintippt. Ist jetzt auch nicht unbedingt ein medizinisches Markenlogo, was sich hier verbirgt.
Wir gucken mal.
Wir haben zumindest schon, Frau Rosike Schlecht ist jetzt noch.
Ja.
Nicht dabei.
Herr Narwutsch hat geantwortet, Frau Rosike Schlecht. Jetzt kommt aber die eigentlich richtige Antwort. Da alle anderen nicht eingegangen sind, würde ich mal sagen, lassen wir Cola gelten.
Dann lassen wir Cola
gelten. Es ist natürlich das Logo von Coca-Cola. Aber in diesem Fall glaube ich, weil es schwierig ist, lassen wir Coca-Cola gelten. Und Frau Rosike Schlecht hat ein Fragezeichen gemacht. Das finde ich extrem ehrlich. Sehr ganz gut. Toll, vielen Dank. Das ist sportlich und das ist richtiger Sportsgeist, der dahinter steckt. Genau. Also dürfen wir...
Regine Gläser
schon mal zum ersten Preis gratulieren.
Herzlichen Glückwunsch.
So, Frau Rosike Schlecht und Herr Narwutsch, jetzt kommt die Frage für Sie. Die ist auch nicht ganz einfach, aber es ist ja nicht alles einfach im Leben. So, zu welchem Markenlogo gehört dieser Bildausschnitt?
Das ist aber schon eine große Herausforderung.
Nichts Dermatologisches. Sie alle kennen dieses Logo. Und wenn ich Ihnen gleich etwas verbreitere, wird es auch ganz klar. Ich bin mal gespannt, wer als Erster draufkommt. Ich lasse es noch einen kleinen Moment so.
Unsere Siegerin freut sich schon.
Regine, du darfst nicht mehr mitspielen.
Sonst müssen wir einen weiteren Tipp freischalten für unsere beiden noch im Rennen befindlichen Kandidaten.
Wir warten ja auf entweder Herrn Nawutsch oder Frau Röseke-Schlicht.
Genau. Sonst,
Herr Nawutsch.
Herr Nawutsch hat sich angeschlossen.
Ist Herr Nawutsch immer noch sicher? Ich glaube schon, es ist die Sparkasse.
Sehr gut.
Also, haben wir auch einen zweiten Sieger und wir haben einen dritten Sieger. Allen dreien ganz, ganz herzliche Glückwünsche von unserer Seite. Also, Regine Gläser, Preis 1.
Hat sogar doppelt richtig geantwortet.
Doppelt das sogar ist, die Sparkasse erkannt. Also ein würdiger erster Preisträger. Herr Nawutsch, Preis 2. Und Frau Röseke-Schlicht, immerhin Preis 3. Es waren viele andere dabei, nur drei haben gewinnen können. Fantastisch. Also
toll, dass Sie alle so mitgemacht haben. Das
genau.
Macht richtig Spaß, wenn Sie so dabei sind. Und trotzdem haben wir, glaube ich, nochmal eine schöne Wiederholung auch dieser ganzen Neuigkeiten des Jahres gehabt.
Absolut.
Ich habe viel gelernt dieses Jahr und finde es auch immer toll, das nochmal so durchzugehen und das nochmal zu rekapitulieren, was wir dieses Jahr alles gehabt haben. Und da sind doch immer wieder tolle Sachen für den Alltag dabei, wie ich selber finde zumindest.
Ja. Vor dem Advent, während des Advent ist natürlich auch wieder dann gleich nach dem Advent. Und wir starten ins neue Jahr, wie immer, nicht am ersten Mittwoch im Monat, sondern am zweiten, nämlich diesmal am 7. Januar. Und wir haben auch dort wieder ein ganz spannendes Thema für Sie mit einem bekannten Referenten, der diese Thematik immer aus dem FF und perfekt darstellen kann, das Professor Dissemont aus Essen. Und das Thema heißt Infektionen bei chronischen Wunden. Ich glaube, auch ein Thema, was von großer Relevanz ist. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie dabei sind, wieder im Januar, am 7. in diesem Fall, und die chronischen Wunden und die Infektionen mit behandeln lernen. In diesem Sinne, lieber Sascha, wir danken nochmal ganz herzlich fürs Mitmachen. Wir danken nochmal unseren Sponsoren. Wir danken aber auch hier dem Technikteam. Wenn ich Ihnen das zeigen würde, wir sind ja virtuell in einem Raum, der grün ist, der wunderbar ist, der toll gemacht ist. Sie sehen im Hintergrund die Kieler Förde. Und das ist alles einer fantastischen Technik zu verdanken. Und die Jungs, die hier sitzen, die schwitzen immer, wenn der Ton schlecht ist. Aber sie kriegen es immer wieder hin. Lasst euch das mal gesagt sein. Ihr macht eine tolle Arbeit. Live hoch 2, unser Studio. Also nochmal ganz herzlichen Dank. Und Michael Scharrenberg, unsere juristische Person im Hintergrund, die auch immer den Chat bedient, auch ihm sei ganz herzlich gedankt für die Konstanz, die diese Sendung ja auch mit sich bringen. In diesem Sinne, Sascha.
Müssen wir jetzt schon frohe Weihnachten wünschen eigentlich.
Genau.
Und einen guten Rutsch. Wir sehen uns ja dann erst in 2026 wieder. Und insofern wünschen wir Ihnen alles Gute. Vielen Dank fürs Zugucken und Zuhören. Und damit bleibt uns nichts anderes über, als wie immer uns zu verabschieden mit
und tschüss.
Und tschüss.